بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إمام الله سيس ألباما سيس ومهاتسيقن على سوك بيت الله دمهان دفلتن وانت الله سيقن وانت حالتن وفوفيتن وانت نجزنتن الله سيس محمد وانت أف زين الفاميليا وانت أف أل دينيا يلي زين فوس شبس نتخيهن. Liebe Geschwister, wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er diese Sitzung zu einer segensreichen Sitzung macht und dass er uns hilft dabei, dass wir die Verse, die wir lernen, verstehen und umsetzen. Und ich erinnere mich und euch an einen edlen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, in dem der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, und der Hadith ist überliefert von Abu Huraira radiallahu anhu. Er sagte: Majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah. Jedes Mal, wenn eine Gruppe von Menschen sich in einer der Häuser Allahs trifft, yatluna kitab Allah, und Allahs Buch liest, ويتدارسونه بينهم untereinander lehrt, إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Dann steigt auf sie die Ruhe herab, die Barmherzigkeit umhüllt sie, und die Engel umgeben sie, und Allah erwähnt sie bei denjenigen, die bei ihm sind. Und ebenso eine frohe Botschaft für diejenigen, die gilt nicht für uns, aber sie gilt und wir freuen uns für unsere anderen Geschwister, und zwar für diejenigen Brüder und Schwestern, die sich zusammentreffen, so wie wir uns hier treffen, in der Moschee des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Jeder Mensch, der sich zur Prophetenmoschee begibt, also zu meiner Moschee begibt, und der einzige Grund, der ihn dazu gebracht hat, dass er zur Moschee kommt, ist, dass er entweder etwas Gutes lehren will oder etwas Gutes lernen will, der ist wie ein Mujahid fi sabilillah. Aber inshallah, diejenigen, die eines Tages auch mal dorthin gehen, werden auch inshallah diese Vorzüglichkeit erleben. Und da sieht man, dass das Streben nach Wissen gleichgestellt wird, wenn nicht sogar höher ist, als wäre der Dschihad auf dem Pfad Allahs. Ja. Die heutigen Verse, die wir uns anschauen möchten, sind die Verse 130 bis 136, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala sagte: Ya ayyuhalladhina amanu, la ta'kul riba at'afan mudha'afa. O die ihr glaubt, verschlingt nicht den Zins um ein Vielfaches vermehrt, sondern fürchtet Allah, auf dass euch wohl ergehen möge. Und hütet euch vor dem Höllenfeuer, das für die Ungläubigen bereitet ist, und gehorcht Allah und dem Gesandten, auf das ihr Erbarmen finden möget. Und beeilt euch um Vergebung von eurem Herrn und um einen Paradiesgarten, dessen Breite wie die Breite der Himmel und Erde ist. Er ist für die Gottesfürchtigen bereitet, die in Freude und Leid ausgeben und ihren Grimm zurückhalten und den Menschen verzeihen, und Allah liebt die Gutestuenden. Und diejenigen, die, wenn sie eine Abscheulichkeit begangen oder sich selbst Unrecht zugefügt haben, Allahs gedenken und dann für ihre Sünden um Vergebung bitten. Und wer sollte die Sünden vergeben außer Allah? Und die nicht auf dem beharren, was sie getan haben, wo sie doch wissen. Der Lohn jener ist Vergebung von ihrem Herrn und Gärten durch Eis von Bächen, ewig darin zu bleiben. Und wie trefflich ist der Lohn derjenigen, die gut handeln. Beginnen wir mit dem ersten Vers, in dem Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat: Ya ayyuhalladhina amanu, o die ihr glaubt, la ta'kulu riba ad'afan mud'afa, o die ihr glaubt, verschlingt nicht den Zins um ein Vielfaches vermehrt. Und wir haben gelernt, und wir wiederholen es noch einmal: Wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ya ayyuhalladhina amanu, o die ihr glaubt, dann entweder ordnet er uns etwas an, was wir unterlassen müssen, oder er ordnet uns etwas an, was wir umsetzen müssen. Ja. In diesem Fall hat Allah subhanahu wa ta'ala uns etwas verboten. Zunächst einmal verboten und danach hat er uns etwas angeordnet. Und das Verbot ist das Zinsverbot. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, oh, die ihr glaubt, und dann verbietet er uns etwas, natürlich lernen wir daraus, dass wenn wir diese Tat dann auch unterlassen, gehört das zum Iman dazu. Also es gehört zu den Eigenschaften eines gläubigen Menschen, dass er die Zinsen unterlässt. Deswegen ist der Vers so eingeleitet mit Ya ayyuhalladhina amanu. Und Ad'afan mud'afa, um ein Vielfaches vermehrt. Okay, Zinsen, was sind Zinsen sprachlich gesehen, ist das Zusätzliche. Az-Ziyada, das Zusätzliche. ist Riba, auf Arabisch Riba. Und es gibt verschiedene Formen von Zinsen. Und normalerweise, wir haben ein allgemeines Verständnis von Zinsen. Im Islam ist es ein bisschen weiter ausgebreitet als nur das Verständnis, was wir normalerweise ja kennen. Ja? Normalerweise versteht man unter Zinsen, dass man für Geld mehr Geld bekommt oder hergibt. Und das ist natürlich im islamischen Begriff Riba beinhaltet, ja, aber nicht nur, sondern noch, das ist noch unvollständig. Wie dem auch sei, Allah subhanahu wa ta'ala hat hier den Zinseszins verboten. Was bedeutet Zinsen? Allgemein, so wie wir es kennen, dass jemand Schulden macht, so war die Zinsen zumindest zur Zeit der Offenbarung. War die Art von Zinsen folgendermaßen, und zwar jemand macht Schulden, dann, wenn der Zahltag kommt, sagt derjenige, der ihm das Geld ausgeliehen hat, entweder du zahlst oder wir verlängern dir die Frist, aber dafür musst du so und so viel Geld mehr bezahlen. Und diese Form von Zinsen fällt unter die Kategorie Riba an-Nasi'ah. Riba an-Nasi'ah. Und diese Form von Zinsen, die Form von Zinsen heutzutage ist noch übler als die Form von Zinsen damals. Die Form von damals habe ich gerade eben erläutert. Die bekannteste Form von damals habe ich gerade eben erläutert. Aber die Form der Zinsen heutzutage ist noch schlimmer. Warum? Weil heutzutage man einigt sich schon von vornherein, dass die eine Partei Zinsen nimmt und die andere Zinsen gibt. Und wir wissen, dass das Zinsnehmen und Geben beides auf die gleiche Art und Weise haram ist, genauso wie das Zinsen bezeugen und irgendetwas dazu beizutragen. Jetzt, also noch einmal, das Zinsen damals war so, man hat also dem einen was ausgeliehen, weil er was brauchte, aber wenn er dann nicht zahlen konnte, hat man gesagt, kein Problem, du musst dafür mehr bezahlen. Heutzutage, von vornherein, einigen sich beide, diese Sünde zu begehen, von vornherein. Allah ist da. Das ist die Katastrophe. Ja. Wenn man zeitlich gesehen das betrachtet, beginnt es bei den Leuten, die Zinsen, sobald sie praktisch den Vertrag unterschrieben haben, sind sie schon einig auf eine Sünde. Und damals erst, wenn der erste Stichtag dann gekommen ist. Wenn allerdings jemand dann diese Frist verlängert bekommen hat, das heißt, er sollte dann Zinsen zahlen, damit er mehr Zeit bekommt, seine Zinsen zurückzuzahlen, hat er einen zweiten Zahltag bekommen. Und beim zweiten Zahltag dann immer noch nicht die Person die Zinsen oder die gesamten Schulden mit den Zinsen zurückzahlen konnte, dann hat die andere Person wieder gesagt, du bekommst wieder Aufschub, ja, und dafür darfst du wieder ein bisschen mehr bezahlen. Und was wird dadurch mitverzinst? Natürlich wieder der Zins selbst. Und deswegen nennt man es ja Zinseszins. Und das ist, was Allah subhanahu wa ta'ala hier gemeint hat, als er gesagt hat, La ta'kul riba adha'afan mudha'afa, verschlingt nicht den Zins um ein Vielfaches vermehrt. Also es ist mindestens das zweite Mal, es ist schon verlängert worden. Ja. Aus diesem Vers versteht nur der Schwachsinnige, dass der einfache Zins erlaubt ist. Eine Begründung ist, manche Gelehrte haben gesagt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala den vielfachen Zins verboten hat, weil er Zins ist, dann ist auch so automatisch der einfache Zins schon verboten. Ja. Wie kann man aus diesem Vers verstehen, dass der einfache Zins dann erlaubt sei? Wie soll das gehen? Das ist die eine Erklärung. Die zweite Erklärung ist, die Verse, die wir uns schon angeschaut haben, Surah Al-Baqarah, in den Versen 275 bis und folgende, das sind ja die letzten Verse, die überhaupt vom Koran herabgesandt worden sind. In diesen Versen hat Allah subhanahu wa ta'ala jegliche Form von Zinsen verboten und ihnen also gedroht. Ja? Also und da ging es nicht um Zinsen, sondern jede Art von Zinsen. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat in der Sunna auch mehr als deutlich gemacht. Also kehren wir nochmal zurück. Es gibt zwei Arten von Zinsen. Einen nennt man Riba al-Fadl und Riba al-Nasi'ah. An Riba al-Nasi'ah haben wir gerade gesagt. Riba al-Nasi'ah bedeutet, dass du etwas, was einen Wert hat, ausleihst und dann sollst du es nach einer bestimmten Zeit zurückgeben und egal was die andere Person verlangt, egal was, sei es auch von einer anderen Sache, sei es eine Tat oder irgendetwas, er sagt dir zum Beispiel, leih dir 100 Euro, du musst mir 100 Euro zurückgeben und musst mir helfen, zum Beispiel mein Auto zu schieben, egal was, ja, dann ist es schon die Form von Riba al-Nasi'ah, von dem verbotenen Zins. Er darf nichts dazu verlangen, nichts, gar nichts. Die zweite Form von Riba ist Riba al-Fadl. Riba al-Fadl bezieht sich zunächst einmal auf sechs Sachen, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam im Hadith erwähnt hat. Er hat erwähnt, das ist übrigens eine Wiederholung, was wir machen. Also das haben wir alles natürlich schon mal erklärt, aber die Erinnerung vernützt uns allen, inshallah. Riba al-Fadl bezieht sich zunächst einmal auf sechs Sachen, und zwar Gold, Silber, Weizen, Gerste, Datteln und Salz. Das sind sechs Sachen. Also Gold, Silber, dann Weizen, Gerste, Datteln und Salz. Diese hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in vielen Hadithen, genau diese sechs hat er in vielen Hadithen erwähnt, als Riba al-Fadl. Okay? Und bei diesen Sachen gibt es auch Zinsen. Und natürlich auch, was dazugehört. Also es sind nach der Mehrheit der Gelehrten, außer al-Zahiriyya, also nach allen Rechtsschulen, zumindest nach der Mehrheit der Gelehrten also. Und hier sehen wir auch ein Beispiel, also die Gelehrten im Fiqh betrachten nicht nur vier Rechtsschulen, sondern es gibt auch noch andere Rechtsschulen, wie zum Beispiel al-Zahiriyya, ja, von Dawud al-Zahiri oder Ibn Hazm, die spielen auch eine große Rolle im Fiqh. Ja. Die auf jeden Fall die Mehrheit der Gelehrten zu ihnen, also gehören die vier Rechtsschulen, gehören nicht nur diese sechs Sachen zu Riba al-Fadl. Und gleich werde ich erklären, also was Riba al-Fadl ist. Ja? Oder ich erkläre es jetzt. Riba al-Fadl bedeutet in diesem Fall zum Beispiel, ein Beispiel wäre, indem du für Datteln mehr Datteln hergibst. Für Datteln mehr Datteln hergibst. Der eine hat eine gute Form von Datteln, wertvolle, und ein Kilo. Und der andere hat eine bessere Qualität von Datteln, weil sie aus Medina kommt. Der andere nicht. Zum Beispiel. Und dann sagt derjenige, der schlechte Datteln hat, ich gebe dir ein Kilo und dafür gibst du mir meinetwegen nur 700 Gramm von deinen besseren Datteln. Okay? Das ist absolut haram und bedeutet Riba al-Fadl. Ja? Und das ist genauso verboten, wie die andere Form verboten ist. Genauso gibt es, jetzt gehen wir kurz ins Detail, für diejenigen, die es wissen wollen. Und zwar, wir bleiben bei diesen sechs Sachen erstmal, danach erwähne ich, was noch dazu gehört und was da nicht dazu gehört, zu diesen sechs Sachen. Ja. Bleiben wir bei diesen sechs Sachen, Riba al-Fadl. Riba al-Fadl, diese sechs Sachen werden in zwei Teile geteilt. Einmal Gold und Silber und auf der anderen Seite die vier anderen Sachen. Gerste, Weizen, Salz und Datteln. Wenn man mit Gold und Silber eines von der anderen Kategorie kaufen möchte, ist es unproblematisch. Das ist genau der normale Kauf, den man immer macht. Mit Gold, heutzutage Geld statt Gold oder Geld statt Silber, wie es in manchen Ländern der Fall ist. Zum Beispiel in Saudi-Arabien ist der Rial Ersatz für den ursprünglichen Silber. Ja. Das ist normal. Also man kauft mit Gold meinetwegen Weizen oder Geld kauft man Weizen oder Datteln oder Salz oder ähnliches. Unproblematisch. Man braucht nichts berücksichtigen, außer dass man der Person sein Recht einfach geben soll. Ja? Und man darf auch Schulden machen. Also ich kann sagen, ich kaufe dieses Salz und dann gebe ich dir das Geld, das Gold oder Geld oder Silber erst später zurück. Unproblematisch. Also ich muss zwei Sachen nicht erfüllen. Erstens, die Menge, die ich gebe, muss nicht gleich sein. Die Menge Gewicht an Gold muss nicht gleich sein, Gewicht an Salz. Das wäre unfair. Und auch zweitens, ich muss nicht in der gleichen Sitzung, also in der Sitzung, wo ich bin, in dem Geschäft, wo ich bin, muss nicht sofort der Austausch stattfinden. Also ich kann ihm sagen, ich nehme jetzt das Salz und schreibe dir auf, ich gebe das Geld morgen. Das ist kein Problem. Das wissen wir, ja. Und macht auch jeder normalerweise. Also diese zwei Voraussetzungen müssen nicht erfüllt sein. Aber jetzt, wann müssen sie erfüllt sein und wann wäre es ein Riba al-Fadl oder ein Nasiya? Und zwar, wenn ich Gold und Silber miteinander tausche oder kaufe. Und das gleiche gilt für Gold und Geld, weil heutzutage haben wir meistens statt Gold Geld. Ja. Wenn ich für Gold Geld kaufe oder umgekehrt oder mit Gold Silber oder Silber Gold oder etwas, dann muss ich eine Sache beachten. Was ich nicht beachten muss, es muss nicht das gleiche Gewicht haben. Klar, also ein Kilo Gold ist nicht so wertvoll wie ein Kilo Silber. Da braucht man nicht das gleiche Gewicht haben. Aber wenn ich ein Kilo Gold tauschen möchte mit zwei Kilo Silber zum Beispiel, ich glaube, es kommt auch nicht ganz hin, dann muss das in der Sitzung stattfinden. Dann muss das in diesem in diesem Geschäft, wo ich hineingegangen bin, stattfinden und ich darf nicht rausgehen, bis der Tausch stattgefunden hat. Das nennt man, das hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam in diesen ganzen Hadithen bezeichnet als Yadan Yad. Vielleicht kann man es besetzen mit Hand um Hand. Also gemeint ist, die eine Hand nimmt das eine und die andere Hand gibt das andere her. Das war's. Die eine Hand nimmt und die andere Hand gibt sofort. Also in der gleichen Sitzung, in der gleichen Situation, wo man sich befindet. Vielleicht Situation ist der beste Begriff. Auf Arabisch nennt man das Majlis, also das heißt Sitzung. Ja. Also ich darf nicht sagen, ich kaufe von dir dieses Silber und morgen gebe ich dir dann das Geld dafür. Das ist absolut haram. Und das darf man nicht machen. Das wäre dann Riba al-Nasi'ah. Ja, das wäre Nasi'ah. Weil Nasi'ah ist alles, was mit Zeit zu tun hat, Zeitverzögerung zu tun hat. Riba al-Fadl wäre es, wenn ich mehr gebe oder weniger gebe von der gleichen Sorte. Das, was ich vorhin schon angesprochen habe. Das Gleiche, was ich gesagt habe, gilt für die andere Kategorie. Sollte man tauschen untereinander Silber mit Weizen mit Gerste, Gerste mit Datteln, Datteln mit Salz oder was anderes in dieser Kategorie, da gelten genau die gleichen Sachen, wie ich gerade gesagt habe, dann muss es in derselben Sitzung stattfinden, aber die Menge kann natürlich unterschiedlich sein. Ja. Und was ich für Gold und Silber gesagt habe, gilt auch hierfür, oder gilt für beide Kategorien noch einmal, wenn man von der gleichen Sorte tauscht, muss es die gleiche Menge sein. Wenn ich Gold für Gold gebe, dann muss es die gleiche Menge sein. Ich darf nicht 100 Gramm Gold geben für 110 Gramm. Auch wenn es verarbeitet ist. Und Silber für Silber oder Weizen für Weizen und diese Sachen. Ja. Das ist ein schneller Durchgang zu den zwei Kategorien von Riba al-Fadl und Riba al-Nasi'ah. Und dann habe ich noch gesagt, dass zu den vier Sachen, Dingen, zwar Weizen, Gerste, Datteln und Salz, dass dazu noch andere Sachen hinzukommen. Ja, darüber sind sich die Gelehrten haben verschiedene Ansichten darüber, was dazu kommt. Und die offensichtlichste, also richtigste Ansicht ist, dass alles dazu kommt, was essbar ist, wie diese vier Sachen essbar waren. Und alles, was irgendwie gewogen oder gemessen wird. Ihr wisst, manche Sachen, wenn man sie kauft, kauft man sie per Stück. Und manche Sachen, wenn man sie kauft, kauft man nicht per Stück, sondern in Maßen. Ja? Zum Beispiel kauft man Holz, das isst man jetzt nicht, okay, nicht falsch verstehen, aber Holz kauft man per Stär. Ja? Oder Wasser kauft man per Liter, nicht per Stück. Oder meinetwegen Gerste und Weizen und sowas, ja, kauft man auch nicht per Stück, sondern per Maßeinheiten, meistens nehme ich ein Gewicht, wallahu a'lam, ja. Aber bei Obststücken kann es schon der Fall sein, dass man es per Stück kauft. Bei Obststücken, größeren Stücken, zum Beispiel Wassermelonen oder Honigmelonen, da kann es schon sein, dass man es per Stück kauft. Ja. Sehr schön. Diese Art von Handel ist also erst erlaubt, wenn man die Voraussetzungen dafür erfüllt hat, wie Sie angesprochen haben. Ja. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, nachdem er uns angeordnet hat, diese Art von Handel zu unterlassen, das Riba, das Zinsen nehmen und geben, hat er gesagt, und fürchtet Allah, auf dass ihr erfolgreich sein möget. Hinweis auf was? Auf dass diejenigen, die Zinsen nehmen und geben, vielleicht nicht erfolgreich sein werden. Warum sage ich vielleicht nicht erfolgreich sein werden? Weil der Glaube von Ahl Sunnah wal Jama'ah ist, dass derjenige, der eine große Sünde begeht, Muslim ist, solange er diese Sünde nicht für erlaubt erklärt. Sobald ein Muslim sagt, diese Sünde ist erlaubt, Zinsen nehmen geben ist halal, dann ist er sofort ungläubig geworden. Also natürlich nach den bekannten Voraussetzungen, die wir kennen, aber jemand, der denkt oder glaubt, dass Riba halal ist, obwohl er weiß, dass Allah es verboten hat oder der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der ist aus dem Islam ausgetreten. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala danach, und hütet euch vor dem Höllenfeuer, das für die Ungläubigen bereitet ist. Also, denn derjenige, der gläubig ist und Zinsen nimmt und gibt, ist demjenigen, der ungläubig ist, sehr, sehr nahe. Denn wie ich gesagt habe, was ist der Unterschied, der feine Unterschied zwischen demjenigen, der gläubig und ungläubig ist? In diesem Fall, derjenige, der gläubig ist, glaubt, dass das Zinsen nehmen geben haram ist. Und macht es aber trotzdem, aus bestimmten Gründen. Aber sobald seine Absicht sich ändert, sobald das, was im Herzen sich ändert, sobald er denkt, dass es halal ist, ist er wieder ungläubiger. Und deswegen ist ihm die Hölle gedroht worden. Und es ist für die Ungläubigen bereitet, und die Ungläubigen, viele von ihnen handeln mit Zinsen, das ist eine Eigenschaft von ihnen. Und das Heilmittel dagegen ist offensichtlich. Das Heilmittel dagegen ist, dass wir Allah gehorchen und seinen Gesandten, auf das wir Erbarmen finden mögen. Denn wenn wir Erbarmen finden, und zwar die Rahma von Allah subhanahu wa ta'ala uns umhüllt, dann wird Allah uns ins Paradies eingehen lassen. Denn wie wir beim letzten Mal oder vorletzten Mal gesagt haben, man geht ins Paradies ein durch die Barmherzigkeit Allahs, die man natürlich erlangt durch die Taten, die man begeht. In dem Vers 131 haben wir etwas gelernt, und zwar Allah sagte: Und hütet euch vor dem Höllenfeuer, das für die Ungläubigen bereit ist. Das heißt, im Arabischen und auch im Deutschen, dass die Hölle schon existiert und schon man sehen kann, wie wir auch gelernt haben in den Hadithen. Dann gehen wir weiter. Schauen uns den 133. Vers an. Und Allah 100. Was ist 132? 133. Vers an und sagen: Und beeilt euch um Vergebung von eurem Herrn und um einen Paradiesgarten, dessen Breite wie die Himmel und die Erde ist. Er ist für die Gottesfürchtigen bereitet. Frage: Hat Allah subhanahu wa ta'ala hier zum ersten Mal uns mitgeteilt, dass es Himmel, ein Paradies gibt und dass er es für die Gottesfürchtigen bereit hat? Nein, das hat er uns schon mehr Versen erwähnt. Aber es ist doch, gibt doch nichts Gerechteres als das Wort Allahs. Wenn er einem droht mit der Hölle und einem, er verbietet etwas, dann warnt er uns davor, indem er uns droht. Dann auf der anderen Seite sagt er uns das Heilmittel, gehorcht Allah, und gleichzeitig sagt er uns, welche Belohnung wir dafür bekommen werden. Weil Allah ist gerecht. Ja. Und deswegen hat er uns hier angespornt, dass wir diese Sünden unterlassen. Und wer wahrlich an diese Verse glaubt, sollte die Sünden sofort unterlassen. Ja. Es gibt manche Leute leider, die sagen, ich habe ein Angebot bekommen von einer Bank, einen Bausparvertrag, irgendwas, und Alhamdulillah, dieses Jahr ist nur 1% Zins. Oder nur 2, ich weiß nicht, was gut und was schlecht ist davon. Ja. Aber jede Form von Zinsen ist haram und verboten. Jede Form. Man darf überhaupt nicht diese Zinsengeschäfte eingehen. Überhaupt gar nichts davon. Ja. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns, wasari'u, in der Lesart von Nafi' und Abu Ja'far und Ibn Amir heißt es sari'u, also ohne uns. Beeilt euch um Vergebung von eurem Herrn und um einen Paradiesgarten, dessen Breite wie die Breite der Himmel und der Erde ist. Okay. Was heißt Vergebung? Al-Maghfirah auf Arabisch. Al-Maghfirah auf Arabisch heißt nicht nur, dass Allah einem die Sünde vergibt, sondern wie wir gesagt haben öfter, dass Allah auch einem die Sünde verdeckt, wortwörtlich. Das heißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich gar nicht bloßstellt. Ja? Dass also du erst gar nicht nach der Sünde gefragt wirst. Und dass auch in diesem Leben du nicht, oder vielleicht wirst du nach der Sünde gefragt, aber Allah wird dich dadurch nicht zur Rechenschaft ziehen. Und dass du in diesem Leben nicht dafür bloßgestellt wirst, vor den anderen Leuten. Und jeder von uns begeht Sünden, aber nicht jede Sünde kriegen die anderen Leute mit. Ja, wenn man ein schlechtes Wort sagt, die anderen kriegen es mit. Aber wenn man etwas im Insgeheimen alleine, was Verbotenes tut, wo niemand einen Mensch einen sieht, dann, oder die gläubigen Menschen einen zumindest nicht sehen, und die Gläubigen würden es erfahren, würde man bloßgestellt werden. Und Allah subhanahu wa ta'ala zu seiner Rahma gehört, dass er die meisten Sünden oder viele unserer Sünden verdeckt, ja, dass sie erst gar nicht zum Anschein kommen. Und beeilt euch um Vergebung eurer Herrn, um ein Paradieskarten, dessen Breite wie die Himmel und die Erde ist. Und das ist interessant, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Breite hier erwähnt hat. Also, diese 7 Himmel, die sind hier übereinander gestapelt, und diese ganze Länge von diesen Himmeln, subhanallah, ist so groß wie die Breite von den Himmeln und vom Paradies selbst. Und wir wissen normalerweise, wenn wir eine Länge haben, eine Breite haben, die Länge ist größer als die Breite. Ja, normalerweise, wenn die Breite größer wird, würden wir die Breite als Länge bezeichnen. Okay? Also wenn die Breite schon so groß ist, wie groß ist dann die Länge? Das weiß nur Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Hat er uns nicht mitgeteilt. Also können wir darauf hoffen, dass es das Paradies, alhamdulillah, groß genug ist und keiner braucht Angst haben, dass er darin keinen Platz findet. Und es ist aber nicht für jedermann und bereitet, sondern es ist nur für die Gottesfürchtigen bereitet. Okay, wenn wir diesen Vers nehmen und vergleichen mit dem Vers von Surat al-Hadid. Schlagen wir mal auf Seite 540. Für diejenigen, die die Ausgabe haben, die ich habe. Seite 540. Und zwar Surat al-Hadid, das Eisen. Dort sagt Allah subhanahu wa ta'ala einen ähnlichen Vers wie diesen hier. Und zwar lesen wir über den 21. Vers. Also, da sagt Allah subhanahu wa ta'ala: Wetteilt zur Vergebung von eurem Herrn und zu einem Paradiesgarten, dessen Breite, wie die Breite der Himmel und der Erde ist, bereitet für diejenigen, die an Allah und seinen Gesandten glauben. Wir sehen in diesem Vers mindestens zwei Sachen, die auffallen. Davon abgesehen, dass sie sehr ähnlich sind. Ja? Und zwar hat Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Vers den Himmel erwähnt und die Erde. Und im anderen Vers hat er die Himmel erwähnt und die Erde. Also viele Himmel und hier einen Himmel. Ja? Und das ist kein Widerspruch, sondern diese Himmel sind zusammengefasst in einem. Ja? Alle Himmel als den Himmel. Es geht um die Art Himmel. Es geht um die Art der Schöpfung. Es ist der Himmel. Alles, was über uns ist im Arabischen, alles, was über uns ist, ist der Himmel. Ja? Insofern ist das alles ein Himmel. Und er ist aber in sieben Teile geteilt. Also ob du sagst ein Himmel oder sieben Himmel, ist das Gleiche. Und dann sagt Allah, die zweite Sache ist, in dem Vers, den wir uns angeschaut haben, Surat Al-Imran 133, ist es bereitet für die Gottesfürchtigen. Und hier ist es bereitet für diejenigen, die an Allah und seinen Gesandten glauben. Wir wissen natürlich, dass das das Gleiche ist. Also ob man Gottesfürchtig sagt oder irgendwie an Allah sein Gesandt glaubt, zwischen die gleichen Leute. Ja? Aber was lernen wir daraus? Daraus lernen wir, und das ist ein Hinweis auf die Richtigkeit des Glaubens von Ahl Sunnah und Jama'a, und zwar, dass eben die Taten Teil des Iman sind. Denn wenn Allah subhanahu wa ta'ala das Paradies bereitet hat für Menschen, die an Allah und seinen Gesandten glauben, und hier sagt er, es ist bereitet für diejenigen, die gottesfürchtig sind. Wie ist man gottesfürchtig? Gottesfürchtig ist der Mann, das tut, was Allah von einem verlangt hat, und das unterlässt, was Allah einem verboten hat. Ja, das ist ja die Gottesfurcht, ja. Die zeigt sich ja so. Also sind das die gleichen Menschen, also reicht nicht der Iman alleine aus, sondern die Taten müssen folgen. Und deswegen sagt Allah, beschreibt er uns hier auch denn die Eigenschaften von diesen gottesfürchtigen Menschen. Er sagt, die im 134. Vers, die in Freude und Leid ausgeben und ihren Grimm zurückhalten und den Menschen verzeihen. Die in Freude und Leid ausgeben, also ob es ihnen gut geht oder schlecht geht, sie spenden für Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala, er ist derjenige, der die Spenden annimmt. Deswegen müssen wir auch das machen, dass Allah die Spenden annimmt. Ja? Und dazu gehört, dass man es denjenigen Menschen gibt, die es verdienen, diese Spenden zu bekommen. Und ihren Grimm zurückhalten, والكاظمين الغيظ, den Grimm zurückhalten. Über den Grimm zurückhalten, guck mal, wie kurz und knapp Allah subhanahu wa ta'ala es hier erwähnt hat, aber welche große Belohnung dahinter steckt, abgesehen vom Paradies. Und zwar kennen wir den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in dem er gesagt hat, dass man kazama ghayzan wa huwa qadirun ala an yunfidahu. Also derjenige, der seinen Grimm zurückhält, seinen Zorn bändigt, obwohl er imstande dazu gewesen wäre, ihm freien Lauf zu lassen, ihn auswirken zu lassen auf die andere Person. Da'ahu Allahu ala ru'usil khala'iqi yawm al-qiyamah. Den wird Allah vor allen Geschöpfen am Tag der Auferstehung rufen. Hatta yukhayyirahu min al-hur al-'ayn ma sha. Und dann stellt er ihm vor die Wahl, oder stellt er ihm die Möglichkeit zur Verfügung, von den Hur al-'Ayn, von den Paradiesfrauen auszusuchen, welche er haben möchte. Ja? Das ist nur, wenn man seinen Zorn bändigt. Ja? Natürlich auch, wenn man imstande wäre, ihn freien Lauf zu lassen. Und den Menschen verzeihen, das heißt, sie verzeihen, obwohl sie natürlich sich rächen könnten. Sie verzeihen, obwohl sie sich rächen können. Weil jemand, der sich nicht rächen kann, ist schwach. Kann er gar nicht verzeihen. Und auffallend ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala hier gesagt hat, wal'afina anin nas. Er sagte nicht, wal'afina anil mu'minin. Also er sagte nicht, diejenigen, die den Gläubigen verzeihen, sondern den Menschen allgemein, allen Menschen verzeihen. Und das ist ein allgemeiner Vers. Und wie gesagt, deswegen kann es situationsbezogen sein, dass man natürlich einem nicht verzeiht. Das kann schon sein. Aber wir wissen, dass es auch eine sehr gute Form von Da'wah ist, so Allah subhanahu wa ta'ala. Eine sehr schöne Einladung zum Islam ist, indem man den Menschen verzeiht. Ja. Und wenn man verzeiht, tut man das ja für Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen wird man dadurch vergolten durch etwas Besseres. Und Allah liebt die Gutestuenden. Das heißt, die noch mehr tun als das. Die nicht nur den Grimm zurückhalten und die nicht nur verzeihen, sondern auch noch etwas Gutes den Menschen geben. Also Ihsan kann ja zweierlei betrachtet werden. Etwas Gutes tun oder das Ihsan, Ihsan in Bezug auf Allah oder Ihsan in Bezug auf uns, auf die Menschen, und zwar oder zu den Menschen. Also wenn ich Ihsan zu den Menschen mache, ein Gutes tun, der sein will, dann bin ich nützlich für die Menschen oder wende von ihnen schlechte Dinge ab. Bin ihnen also behilflich. Diese Menschen liebt Allah subhanahu wa ta'ala. Die zweite Sache ist, wenn man Ihsan in Bezug auf Allah, in Richtung, also bezüglich Allah subhanahu wa ta'ala, also von uns aus, aber gegen Allah subhanahu wa ta'ala, würde bedeuten, dass wir Allah, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, Allah so anbeten, als würden wir ihn sehen können. Dass wir Allah so anbeten, als würden wir ihn sehen können. Und obwohl wir ihn nicht sehen können, kann er uns aber sehen. Ja. Also stellt euch vor, jemand würde Allah subhanahu wa ta'ala sehen, wie wäre dann seine Art zu beten, wie wäre dann seine Art, sich von Sünden zu entfernen, wenn er sehen würde, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn gerade sieht und er könnte ihn mit eigenen Augen sehen. Ja, das ist Al-Ihsan. Ja, und diese Stufe ist die höchste Stufe des Islam oder höchste Stufe des Iman, die höchste Stufe der Dienerschaft des Menschen. Ja. Also die höchste ist Ihsan, wie ich gerade gesagt habe, die zweite ist dann Iman und die dritte ist dann Islam. Und wie wir wissen, die Begriffe Islam, Iman und so, sind ja Begriffe, die manchmal genau das Gleiche bedeuten. Also ein Muslim ist natürlich ein Gläubiger. Und ein Gläubiger ist auch ein Muslim. Aber wenn ich die beiden Begriffe gleichzeitig verwende, ja, wie es im Koran manchmal geschieht, oder auch in den Hadithen manchmal geschieht, dann meint man nicht das Gleiche damit. Dann meint man mit dem Islam die äußerlichen Handlungen, äußerlich als Muslim, er sagt La ilaha illallah, er betet, er fastet. Aber Iman bedeutet dann, was er im Herzen trägt. Aber ansonsten, ein Gläubiger muss natürlich Muslim äußerlich sich Allah ergeben. Ein Muslim, der sich äußerlich Allah ergibt, muss natürlich im Herzen auch Allah ergeben sein. Also, dann haben wir noch eine Sache noch erwähnen, bevor wir zum nächsten Vers gehen. Eine Möglichkeit zum Beispiel, wie man Allahs Vergebung erlangt, ist, indem man sagt, Astaghfirullah. Nichts kompliziert, indem man einfach Allah subhanahu wa ta'ala sein Herz ausschüttet vor ihm und seine Sünde bekennt und bereut und ihn um Vergebung bittet. Dann wird Allah einem die Sünden vergeben. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte im Hadith über Tirmidhi und Ibn Majah und anderen, der Hadith ist sahih, er sagte, ma min rajulin yudhnibu dhanban fayuhsinul wudu'a thumma yusalli raka'atain wa yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu. Das heißt, jeder Mensch, der eine Sünde begeht und daraufhin seine Gebetswaschung auf die beste Art und Weise durchführt und danach zwei Raka'at betet und Allah um Vergebung bittet, dem wird seine Sünde vergeben. Und das ist ein Ansporn, dass man, sobald man eine Sünde begangen hat, diese Tat umsetzt. Also Wudu machen, beten und Allah um Vergebung bitten. Und in einem anderen Hadith von Uthman, radiallahu anhu, bei Bukhari, bei Muslim, ist sogar überliefert, also wenn man Wudu macht und daraufhin sein Gebet verrichtet, ohne an etwas anderes zu denken, außer in diesem Moment, also macht Wudu, vom Wudu bis zum Gebet, gedenkt man nur Allahs, ja, und beschäftigt sich nicht mit irgendwas, mit Ad-Dunya, mit dem Diesseits irgendwie, oder wird abgelenkt. Wenn man dann zwei Rak'at betet, dann vergibt Allah einem seine vergangenen Sünden alle. Tayyib. Und Allah liebt die Gutestuenden und diejenigen, also jetzt werden die Gottesfürchtigen weiter beschrieben. Ja. Nicht die Gutestuenden, auch wenn sie natürlich das Gleiche sein können, ja. Aber jetzt geht es um die Gottesfürchtigen, denen das Paradies bereitet ist. Es sind diejenigen, die, wenn sie eine Abscheulichkeit begangen oder sich selbst Unrecht zugefügt haben, Allahs gedenken und dann für ihre Sünden um Vergebung bitten. Und das haben wir gerade eben gesagt. Das ist praktisch die Umsetzung. Sie gedenken Allahs, indem sie beten und dann bitten sie um Vergebung der Sünde. Und Ich denke, es ist jedem einleuchtend, dass das Bitten um Vergebung eine Sache ist, die vom Herzen kommen muss. Wenn man Allah um Vergebung muss ihn bitten, sagt, oh Allah, bitte vergib mir meine Sünde, die ich begangen habe. Und nicht eine einfach nur etwas aussprechen. Ja. Und dann sagt, schiebt Allah einen Satz ein und sagt, und wer sollte die Sünde vergeben außer Allah? Also braucht ihr nicht die Sünde bei jemand anderes vergeben zu lassen. Und das ist natürlich eine rhetorische Frage. Und wir wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Einzige ist, der die Sünden vergibt. Und somit kann kein Papst und kein Bischof oder weiß nicht was, oder Priester oder irgendwas, jemand die Sünden vergeben oder, wie sagt man, Absolution erteilen oder den Segen sprechen oder was auch immer. Das kann nur Allah subhanahu wa ta'ala alleine. Und wer sich etwas anderes einbildet als das, er weiß selbst, also wer behauptet, dass er die Sünden erlassen kann von jemand anders, er weiß ja zumindest selbst, dass er ein Lügner ist. Dass er selbst weiß, dass er ein Lügner ist. Okay, wenn er selbst weiß, dass er ein Lügner ist, dann versetzt sich als jemand, der kein Papst ist zum Beispiel, ja, in die Situation dieses Menschen, der ja auch nur ein Mensch ist, und stell dir vor, du weißt er, könntest du dann deine Sünden von anderen Menschen erlassen oder vergeben oder den Segen erteilen? Nee, kannst du nicht. Also, wir wissen alle mit Gewissheit, dass die Sache also Quatsch ist, dass es da nicht sein kann. Ja? Und wer sollte die Sünden vergeben, außer Allah? Niemand. Und deswegen bitten wir Allah alleine um Vergebung. Und das ist ganz um Tawhid natürlich. Und die nicht auf, und das Gegenteil wäre Schirk, klarer Form. Also auf Polytheismus wäre das. Und das ist ja, was viele Menschen nicht verstehen, viele Nicht-Muslime nicht verstehen, dass wenn du jemanden um Vergebung der Sünden bittest, ja, und das ist nicht Allah subhanahu wa ta'ala, das ist viel Götterei, dann hast du ihn zu deinem Gott genommen. Das ist dann dein Gott in dieser Hinsicht, ja. Und das ist, was viele Leute nicht verstehen. Das ist unser Verständnis von der Einzigartigkeit Allahs oder vom Gottverständnis, vom islamischen Monotheismus, ja. Weil was ist, weil wie gesagt haben, wenn wir sagen, wir glauben an Allah, was meinen wir denn damit? Das heißt, wir glauben an das, was Allah über sich selbst gesagt hat oder sein Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und das heißt, seine Namen und Eigenschaften. Ja? Und wenn wir an die Namen und Eigenschaften Allahs glauben, das heißt, wir schreiben sie nur Allah zu. Wenn wir jetzt irgendwas von diesen Namen und Eigenschaften, Allah ist der Vergeber, ja? Wenn wir eine von diesen Eigenschaften jetzt jemand anderes zuschreiben als Allah, das ist ja Schirk. Das ist Teilhaberei. Das heißt, wir machen Allah zu einem Teilhaber. Das ist, was wir unter viel Götterei im Islam verstehen, also Polytheismus oder Götzendienerei. Ja? Und die nicht auf dem beharren, was sie getan haben, wo sie doch wissen. Weil das ist das Problem, wenn man weiß, dass etwas verboten ist und macht es trotzdem weiter. Und wo sie doch wissen, warum ist dieser Satz wichtig? Ja, weil sie wissen doch, wenn jemand nicht weiß, dass etwas haram ist, allgemein gesehen, die Sünde, Allah wird einen nicht zur Rechenschaft ziehen für etwas, was man nicht wusste, dass es haram ist. Alhamdulillah. Ja. Aber wenn man weiß, dass es verboten ist und trotzdem darauf beharrt, das ist das Problem. Das ist das Problem. Und auch diese Person soll auf jeden Fall nicht unterlassen, Allah um Vergebung zu beten. Auch diese Person soll nicht unterlassen, Allah um Vergebung zu beten. Denn Allah subhanahu wa ta'ala vergibt, wem er will und bestraft, wen er will. Ja. Der Lohn jener ist Vergebung von ihrem Herrn und Gärten, durchalt von Bächen, ewig darin zu bleiben. Und wie trefflich ist der Lohn derjenigen, die gut handeln. Alhamdulillah. Also sehen wir, dass die Vergebung erlangt wird durch die Taten und dadurch erhalten wir das Paradies und die Barmherzigkeit Allahs, also die Taten sind entscheidend, wie wir sehen können, und diese Gärten sind durchalt von Bächen, auf Arabisch wörtlich heißt es, wie es unter Anmerkung steht, unterhalb derer Flüsse strömen, ewig darin zu bleiben, im Gegensatz zu Adam und Hawa, ja, die mussten irgendwann raus. Aber wir, inshallah, wenn wir mit ihnen wieder reinkommen, kommen da nicht mehr raus. Und wie vortrefflich ist der Lohn derjenigen, die glauben. Und die Belohnung ist Al-Jannah, das Paradies. Oder manchmal, das ist auch ein Beispiel, wie ich vorhin gesagt habe, As-Sama und As-Samawat, der Himmel und die Himmel. Manchmal spricht man vom Paradiesgarten, dann meint man es als Ganzes. Manchmal spricht man von den Paradiesgärten, Al-Jannat. Ja, Wallahu A'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.